Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Heute 1848, Revolutionen fallen nicht einfach vom Himmel.
Es geht voran!
Über die Hintergründe und Aufstände vor 1848.
Es geht voran!
Denn wer glaubt denn schon, dass eine Revolution mal einfach so entsteht? Hallo, für die Leute, die jetzt aus Versehen am Radio geblieben sind, ihr seid in einer Geschichtssendung gelandet. Aber keine Panik, wir machen nicht Geschichte so, wie sie in der Schule gemacht wird. Denn die Geschichte in der Schule ist mit Sicherheit eher, sagen wir mal gelinde gesagt, langweilig. Sondern wir wollen halt ein bisschen was andere Geschichtssendungen machen. Und zwar unter anderem auch mit anderen Inhalten. Denn Geschichte, wie sie normalerweise gelehrt wird, führt halt auch dazu, dass viele Teile, die eigentlich passiert sind, auch nicht gelehrt werden bzw. weitergegeben werden. Und dem wollen wir jetzt ein bisschen was entgegensetzen. Denn Geschichte wird gemacht. Geschichte wird sowohl gemacht von den Leuten, die in der Zeit leben, als auch von den Leuten, die Geschichte aufschreiben. Und da wollen wir mit dieser Sendung etwas entgegensetzen. Ein gutes Beispiel ist mit Sicherheit 1848 die Revolution. Denn es wird zwar immer bei diesen Revolutionsfesten momentan darauf hingewiesen, wie schön das alles war, aber wir meinen, Revolutionen fallen nicht vom Himmel. So heißt nämlich auch unsere heutige Sendung.
Im heutigen ersten Teil soll es uns darum gehen, dass die Revolution von 1848 nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eine längere Vorgeschichte hat. Unter anderem im Vormärz gab es schon, Vormärz von 1830 bis etwa 1848 gab es eine ganze Menge von Aufruhen, Tumulten, Aufständen, aber auch davor, bis ins 18. Jahrhundert rein, gab es eine lange Geschichte von diesen Aufständen, um die es uns in der ersten Sendung gehen soll. In der zweiten Sendung wollen wir uns darauf konzentrieren, wie die arbeitenden Klassen, die Handwerker, die Tagelöhner, die unteren Schichten, die Arbeiter, Frühproletarier gelebt haben, was sie für Aktionen gemacht haben und in welchem Verhältnis diese Aktionen zu den bürgerlichen Aktionen, zum Beispiel im Paulskirchenparlament, standen. Im dritten Teil soll es uns darum gehen, wie Frauen sich in der Revolution verhalten haben. Auf allen Ebenen waren Frauen beteiligt, nicht nur im Paulskirchenparlament haben sie sich eingemischt, sondern auch auf den Barrikaden, in den bewaffneten Aufständen, auf allen Ebenen eben. Im vierten Teil schließlich soll es uns darum gehen, welche Konsequenzen die Revolution hatte. Es war nicht so, dass 1849 mit dem Fall der Festung von Rastatt die Revolution vorbei war, vielmehr hatte es noch langfristige Konsequenzen, auf die wir in der vierten Sendung schließlich verweisen wollen.
Verkünde die Berichte, die auch um uns gekommen sind, in der Schule jedem Kind.
In der Schule jedem Kind.
Caesar liebte fette Römer und Lucullus mein Schlemmer.
Erzherzog Johann war mehr steinig. Oh, lariedelduli. Aber ich bin unparteiisch. Die Perser und die Griechen, die konnten sich nicht riechen. Die Säulen mag ich dorisch, sowohl ästhetisch als historisch.
Ach, Italiens Renaissance.
Bada-bum-tzi-bum-tzi-bum.
Die versetzt mich fast in Trance.
Bada-bum-tzi-bum-tzi-bum.
Nur das 20. Jahrhundert hat mich immer schon verwundert.
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
3-3-3, bei Issos Keilerei.
1977 ist beileibe nicht so wichtig. 3-3-3,
bei Issos Keilerei.
Oktober 1790. Journal von und für Deutschland. Zu Rostock entstand ein bedenklicher Aufstand über die Teuerung des Getreides und der Butter. Der erste Angriff war auf einen der vorzüglichsten dortigen Gasthöfe gerichtet. Der Wirt zog sich indes ziemlich gut aus der Sache, indem er den ungebetenen Gästen seinen Weinkeller eröffnete und sich erbot, noch mehr kommen zu lassen, wenn ihnen das, was darin war, nicht hinreichend wäre. Von da begaben sie sich zu dem Agenten Wiegert, einem Kornhändler, der den Sturm anfangs dadurch von sich ablenkte, dass er dem Volke 10.000 Reichstaler bot. Aber nachdem der Pöbel von da zum Zuchthaus gezogen war und unter anderem drei Matrosen befreit hatte, welche wegen eines an H. Wingert verübten Diebstahls gefangen saßen, so führten diese den Pöbel wieder vor Wiegerts Haus, zerstörten es von Grund aus, warfen das Geld, das man fand, in einen Graben, mischten die verschiedenen Getreidearten durcheinander, banden Herrn Wiegert und misshandelten seinen einzigen Sohn, der an den Folgen des Schreckens gestorben ist. Alles Getreide, was jetzt nach Rostock kommt, wird vom Pöbel am Tore angehalten. Man setzt einen mäßigen Preis fest, und wenn der Verkäufer nicht damit zufrieden ist, so nimmt man es ihm ohne Gnade und Barmherzigkeit weg. Alles in den Häusern der geplünderten Kaufleute hat der Pöbel zerbrochen, zerhauen, zerrissen und zerschnitten. Kein Stück ist verschont geblieben. Vor den Häusern ist man bis an die Knie in Federn gegangen, die sie aus dem aufgeschnittenen Bettzeug dahingeschüttet hatten. Dann ist man auf große Haufen zerrissenen und zerschnittenen Leinenzeugs von der schönsten, feinsten Art, dann auf die kostbarsten, prächtigsten, ganz zertrümmerten Möbel gestoßen. In den Kellern hat der Wein ellenhoch gestanden. So hat der Geist der Verwüstung dort grässlich gehaust und nicht so sehr Eigennutz als Rache an denen, die ihnen die Lebensmittel aller Art so sehr verteuerten, dass sie Hunger sterben zu müssen fürchteten, hat sie geführt. Nicht gegen den Herzog waren sie aufgebracht, nein, gegen ihren Rat, der größtenteils aus diesen Kaufleuten bestand, wüteten sie.
Der Bericht war also sicher keine Bildzeitung. Der war doch recht liberal, der Autor, der den Bericht geschrieben hat. Aber man erhört von ihm schon die Empörung, dass die Leute, der Pöbel, ohne Barmherzigkeit das Getreide weggenommen haben, dass das feinste Tuch zerrissen haben, die prächtigsten Möbel zerschlagen haben, empfindet er dann doch schon als ziemlich unverschämt von dem Pöbel. Interessant aber ist vor allem, dass der Autor auf eins hinweist, nämlich dass die Motivation der Leute, den Aufstand zu machen, nicht Eigennutz war. Die hätten ja sicher gerne den Wein getrunken oder in den Betten geschlafen, die schönen Möbel in ihre Hütten gestellt. Vielmehr verweist er darauf, dass Rache das entscheidende Moment war, weshalb die Leute den Aufstand gemacht haben.
Ja, das muss man sich natürlich vielleicht so erklären. Zu dem Zeitpunkt ist das Getreide halt nach England verkauft worden, über Rostock, weil einfach in England die große industrialisierte Zone war, bis dahin die einzige industrialisierte Zone, und da hat einfach das Getreide auf den Märkten in England einfach mehr Geld eingebracht. Das ist genauso wie wenn heute zum Beispiel in den Dritte Weltländern halt Soja angebaut wird, damit unsere Rinder hier Kraftfutter essen können und gleichzeitig genau in den Ländern die Leute halt verhungern. Insofern kann man sagen, war das halt nicht nur ein reiner Hungeraufstand, sondern es war einfach definitiv auch ein moralischer Aufstand, weil es einfach vollkommen moralisch verfehlt war, das Getreide nach England zu verkaufen.
Richtig, die Leute in Rostock hatten damals aus traditionellen Erfahrungen erwartet, dass die Obrigkeit in Krisenzeiten Hungersnot oder anbahnende Hungersnot in Rostock eben Getreide verteilen. Das hat aber die Obrigkeit damals schon nimmer gemacht. Das war bis ins Mitte des 18. Jahrhunderts recht üblich, dass billiges Getreide an die Armen verteilt wird. Haben sie da aber nicht gemacht. Das weist auch schon sehr deutlich darauf hin, dass in der Politik der Obrigkeit eine Veränderung vorgegangen ist, indem sie die Gewinne der Kaufleute faktisch höher bewertet haben als das Versorgungsrecht der Armen. Es wurde als unmoralisch gesehen und da gab es eben die Aufstände dazu.
Da gibt es vielleicht auch wieder einen schönen Vergleich zu heute. dieses neue multilaterale Investmentabkommen, kurz MAI, wo auch die Länder demnächst verklagt werden können, wenn irgendwelche soziale Belange eventuell irgendwelche Investitionen von irgendwelchen Firmen behindern. Interessanterweise sollen genau in diesem MAI zum Beispiel auch Revolutionen verboten sein. Dann wären wir wieder beim Thema.
Ja. Vielleicht noch den Hinweis darauf, dass der Aufstand von Rostock natürlich lange nicht der einzige Aufstand war in der Richtung, sondern es gab da massenhaft einen Historiker, Hans-Gerhard Husung, hat 1983 mal gezählt und hat für Norddeutschland 153 Aufstände dieser Art zwischen 1815 und 1848 gezählt. Dem könnte man heute noch eine ganze Menge dazufügen. Außerdem ist es auch so, dass das nicht nur in Deutschland so war, sondern natürlich auch in Frankreich und England, eigentlich in allen Gesellschaften, in allen Staaten, wo die Industrialisierung so langsam begonnen hat. Zwei Anmerkungen vielleicht wären auch noch ganz interessant, die ich hier anfügen will, ist zum einen bei dieser Art Aufstände ist es auffällig, dass immer sehr viel Frauen beteiligt waren. Oft sogar ist die Tendenz abzulesen, dass sie initiativ wurden, dass sie waren, die Leute waren, die erstmal die Aufstände überhaupt ins Rollen gebracht haben.
Ist klar, sie waren ja auch diejenigen, welchen die am meisten darunter zu leiden hatten unter diesen ungerechten Bedingungen.
Ja, und die es gesehen haben auf dem Markt, also wenn es Getreide teuer ist und die reichen Karren fahren vorbei. Und das Zweite ist, das glaube ich ist auch relativ wichtig, man sollte die Aufstände auch nicht verklären. Also man sollte nicht irgendwie jetzt revolutionäre Helden draus machen, sondern man sollte schon vorsichtig damit umgehen. In den Aufständen sind zum Beispiel auch öfters antisemitische Tendenzen durchgekommen. In Hamburg gab es zum Beispiel 1819 und 1830 jeweils fünf bis sechs Tage solche Unterschichtsaufstände, wo nicht-jüdische, christliche Unterschichtsangehörige Prügeleien, Schlägereien und so mit Juden und Jüdinnen gemacht haben, was allerdings tendenziell von der Obrigkeit geduldet wurde auch wieder.
Ja klar, das ist natürlich wieder ein schönes Feindbild.
You noble diggers all, stand up now, stand up now. You noble diggers all, stand up now. The wasteland to maintain, seen cavaliers by name. Your digging does maintain, and persons all defame. Stand up now, stand up now. Your houses they pull down, stand up now, stand up now. Your houses they pull down, stand up now. Your houses they pull down to fright your men in town. But the gentry must come down and the poor shall wear the crown. Stand up now, diggers all. With spades and hoes and ploughs, stand up now, with spades and hoes and ploughs, stand up now. Your freedom to uphold, seen cavaliers are bold, to kill you if they could, and rights from you to hold, stand up now, diggers all. The gentry are all round, stand up now, the gentry are all round, stand up now. The gentry are all round, on each side they are found, their wisdom so profound, to cheat us of our ground, stand up now. The lawyers they conjoin, stand up now, the lawyers they conjoin, stand up now. To arrest you they advise, such fury they devise, the devil in them lies, and hath blinded both their eyes, stand up now. The clergy they come in, stand up now, the clergy they come in, stand up now. The clergy they come in and say it is a sin that we should now begin our freedom for to win, stand up now, diggers all. Gainst lawyers and gainst priests, stand up now, gainst lawyers and gainst priests, stand up now.
For tyrants they are both, even flat against their oath. To grant us they are loath, free meat and drink and cloth. Stand up now, diggers all. The club is all their law. Stand up now, stand up now. The club is all their law. Stand up now. The club is all their law to keep poor men in awe. But they no vision saw to maintain such a law. Stand up now, diggers all.
Die Aufstände, die damals stattgefunden haben, waren natürlich auch der Obrigkeit nicht egal. Die mussten darauf reagieren. Und das haben sie vor allem auf zwei Ebenen gemacht. Natürlich die eine Ebene ist direkt darauf reagieren. Das heißt, zum Beispiel in Rostock 1790 ist das nicht einfach so versandet, der Aufstand, sondern die bürgerlichen Ärzte, Professoren, die Kaufleute oder so haben sich bewaffnet und haben Milizen gebildet gegen den Pöbel, gegen die Unterschichtenaufstand. Die Milizen haben oft schon die Aufstände dann beendet, aber es gab auch Aufstände, die trotzdem weitergehen. Da wurde dann erst relativ spät Militär eingesetzt. Und die Aufstände mit Militär niedergeschlagen, das war ungern gesehen, auch von der Obrigkeit, weil davon ausgegangen wurde, dass Militär die ganze Sache eskaliert, dass es also zu weiteren, heftigeren Auseinandersetzungen kommt, weil die Anwesenheit von Militär auch provozierend wirkte auf die Leute, die im Aufstand waren. Die zweite Ebene war die Prävention von Aufständen, was die Obrigkeit versucht hat durchzuführen, vor allem die Lokale. Und da haben sie halt Leute beobachtet, die sie als besonders aufstandsfreundlich oder so gesehen haben, die angeblichen Redelsführer überwacht und so Sachen gemacht.
Ja, das ist natürlich auch heute nicht unbedingt unbekannt, weil wir haben ja schließlich auch einen großen Lauschangriff, der auch dazu benutzt wird, natürlich wiederum politische Leute zu überwachen.
Richtig. Damals war es auf alle Fälle klar, dass das unwirksam ist, weil die Aufstände nicht geplant waren, sondern sehr spontan stattgefunden haben insofern.
Ja, heute gibt es keine spontanen Aufstände mehr in Deutschland. In Frankreich gibt es den Rahmen zu.
Und da nutzt eine Überwachung auch nichts. Die zweite Ebene, wo die Obrigkeit versucht hat zu reagieren, war eine grundsätzlichere Ebene, nämlich mit Reform wollten sie die Gesetzeslage, die anpassen der Situation. Da muss man sehen, dass 1789 in Frankreich die Französische Revolution stattgefunden hat und die ja auch weiterging. Die Französische Revolution, die Revolutionäre haben das absolutistische Herrschaftssystem, also den König, den französischen König entmachtet und versucht eine Republik einzurichten. Davor hatten natürlich die deutschen Herrschenden auch Angst, wenn so eine Revolution in Deutschland stattgefunden hätte, wären sie irrmachtlos gewesen. Da haben sie reagiert mit einem neuen Gesetz, einem liberaleren Gesetz, was auf die Verhältnisse mehr zutrifft, nämlich mit dem allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten. In dem wurden die Kommunen und Großgrundbesitzer zum Beispiel verpflichtet, ihre Armen zu versorgen, also die da schon lange gewohnt haben und die ein Versorgungsrecht hatten. Erst wenn niemand zuständig war, ist dann der Staat eingesprungen zur Versorgung der Armen. Lang konnte das Gesetz so nicht angewendet werden, weil schon 1807 Preußen gegen Napoleon verloren hat und damit klar war, dass weitergehende Reformen nötig werden.
Da muss man natürlich noch zu sagen, das war auch eine Folge der Französischen Revolution, weil die ist halt nicht in Frankreich geblieben, sondern Napoleon ist an die Macht gekommen und hat mehr oder weniger versucht, die Revolution mit Kriegen nach Osten, sprich auch nach Deutschland zu treiben und hat Deutschland längere Zeit besetzt und ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, irgendwann gab es halt dann den Frieden zwischen den deutschen Armeen, die es geschafft haben, Napoleon halt wieder zurückzudrängen. Und eine Folge war natürlich, dass die ganzen sozialen Errungenschaften, die mit der französischen Armee nach Deutschland gekommen sind, nicht so einfach wieder rückgängig gemacht werden konnten.
Das ist richtig. Und insbesondere in Preußen mussten auch Reformen von oben durchgeführt werden. Es war klar, dass man so nicht weitermachen kann wie vorher. Also Reformstau, würde man heute sagen. Zu den wichtigsten Reformen hören wir jetzt kurz einen Ausschnitt.
Erstens, das Oktoberedikt vom 9. Oktober 1807 sicherte den Bauern persönliche Freiheit und Freizügigkeit zu und sollte einen freien Berufs- und Arbeitsmarkt etablieren. Die alten feudalen Versorgungsansprüche gegenüber Guts- oder Grundherren insbesondere bezüglich Unterkunft, Invalidität und Altersversorgung fielen ersatzlos weg. In die Eigentumsverhältnisse wurde nicht eingegriffen. Spätere Durchführungsverordnungen verlangten von Bauern, die selbstständig werden wollten, Ablösesummen, entweder 2/3 des Landes oder das 25-fache der in Geldwert umgerechneten Fron- und Neutraldienste umfassten. Zweitens, die Städteordnung vom 19. November 1808 stellte die kommunalen Finanzen in die Hoheit der kommunalen Selbstverwaltung. Der Magistrat wählte die ausführenden Kommissionen, unter anderem die Armenpflegekommissionen. Das ganze Armenwesen wurde ohne Regelung der Art und des Umfangs der zu leistenden Hilfe den Kommunen übertragen. Drittens, das Gewerbesteueredikt vom 2. November 1810 und weitere Gesetze hoben den ständigen Zunftzwang auf. HandwerkerInnen mussten nicht mehr in berufsständische Organisationen eintreten, um ihr Gewerbe regulär auszuüben. Ebenso konnte jeder und jede das Gewerbe ausüben, das ihr oder ihm lag. Außerdem fielen in Preußen die Zollschranken weg und es entstand ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Viertens, die bürgerliche Gleichstellung der Jüdinnen per Emanzipationsedikt vom 11. März 1812 ermöglichte es jüdischen Männern, ihren Lebensstil christlichen Männern anzugleichen. Unkomplett blieb diese Emanzipation vor allem deshalb, weil Männer jüdischen Glaubens weiterhin von Staatsämtern in Justiz und Verwaltung sowie von Offizierstellen ausgeschlossen blieben.
Diese Reformen haben natürlich nicht die ganze Gesellschaft umgekrempelt. Sie haben schon einige Veränderungen gebracht, aber beispielsweise für die Armen war die Veränderung nur sehr marginal bis überhaupt nicht spürbar. Wenn jetzt auch nochmal geregelt war, dass die Armenversorgung bei den Kommunen liegt, so war die Art und der Umfang der Versorgung nicht geregelt. Also beispielsweise, ob die Kommunen Geld ausgeben sollen, wie viel Geld oder ob sie eine Suppe Hungernden verabreichen sollen, ein Teller oder zwei Teller, ob Wohnungslose eine Wohnung zur Verfügung gestellt kriegen sollen oder nicht, das war alles nicht geregelt, das blieb im Belieben des Magistrats. Die Kommunen haben sich natürlich ganz gern drum gedrückt, wenn so viele Arme vom Land arbeitssuchend in die Stadt kamen, haben sich gern drum gedrückt, die Kosten aufzubringen, um die Armen richtig zu versorgen, haben da auch eine ganze Menge von Mechanismen entwickelt, wie man das macht. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, dass die Arbeitssuchenden eben nicht in der Stadt eine Wohnung nehmen dürfen, unterkommen können, sondern vor die Städte abgeschoben werden, so in Baracken, Siedlungen vor der Stadt, die Vorstädte.
Das gibt es ja mehr oder weniger heute auch noch. Es gibt nämlich einen sogenannten Verbringungsgewahrsam. Der wird gerne bei Obdachlosen angewendet. Das bedeutet nichts anderes, dass die Obdachlosen einfach in den Polizeiwagen geschmissen werden, bis vor die Stadt gefahren werden und da wieder ausgeladen werden. Wer nicht in der Stadt ist, braucht halt auch keine Sozialhilfe zu kriegen.
Richtig. Und die Parallelen gehen auch noch weiter, nämlich mit der grundsätzlichen Versorgung. Also heute wie damals ist es ja so, dass es einen Rechtsanspruch eigentlich gibt auf die Versorgung, die Kommunen verpflichtet sind. Aber heute wie damals gibt es da öfters Rechtsbeugung, dass eben viele Arme überhaupt keine Unterstützung bekommen von den Kommunen. Es ist da selbstverständlich, dass die Armen da verstärkt mit der Zeit immer mehr die Fressfreiheit fordern, zu essen haben wollen und da auch immer mehr Aufstände machen.
Tatsache aber ist, dass die Armen hungern und dürsten, dass sie ohne eine Spur von Hilfe ganz prinzipienmäßig sterben, um beim göttlichen Richter Beschwerde zu führen über die papierende Kommunalnächstenliebe des 19. Jahrhunderts nach Christus.
Was redst denn der von Scheißhausheiten ein?
Zeit, die da begann, begann. höchsten, da wird die Wut am größten, da schmeckt die Rache süß.
Da brechen große Zeiten an für keinen und den großen Mann. Der große Mann hat große Interesse.
Also ganz verständlich, dass die Armen die Fressfreiheit verlangen und immer mehr zu Protesten übergehen und Essen haben wollen. Seit der Französischen Revolution aber gibt es auch Teile von den bürgerlichen Schichten, Liberale und Demokraten, liberale Männer und Frauen, Demokratinnen auch, die verstärkt die Pressfreiheit einfordern, die politischen Zustände in Deutschland für immer rückständig halten. Das wird völlig klar über eine ganze Menge von Büchern, die erschienen sind und Pamphleten, auch über Protestversammlungen, die im Vormärz zwischen 1815 und 1848 viel stattfinden und Aufstände. So gab es zum Beispiel 1830 über ganz Deutschland verteilt eine ganze Reihe von Aufständen, die auch einige Herrscher, einige Fürsten dazu veranlasst hat, zurückzutreten, liberalere Nachfolgern den Platz frei zu machen oder Mitregenten einzusetzen. Bekannt sind dann auch in der Folge nach 1830 die weitlich politisch genutzten, auch jetzt noch genutzten Protestversammlungen, zum Beispiel im Mai 1832, das Hambacher Fest.
Das ist das mehr oder weniger, worauf die Revolution von 1848 reduziert wird, eben auf die Pressefreiheit und das Hambacher Fest.
So etwa, genau.
Dabei ist es durchgesetzt worden, mehr oder weniger mit den Leuten, die Fressfreiheit haben wollten.
Richtig, da kommen wir ja dann später noch zu. Es gab aber auch richtig, also Hambacher Fest war sehr friedlich, war schon oppositionell, aber friedlich und relativ zahm. Aber zum Beispiel im April 1833 gab es einige bürgerliche Studierende und andere, die in Frankfurt einen Wachensturm, den berühmten, durchgeführt haben, der allerdings keinen Tag gedauert hat und gleich eingemacht war, weil die angepeilte Aufstände von anderen Bürgerlichen nicht stattgefunden hat. Auch in die Zeit reinfällt massenhaft Mythen von Turnvereinen, demokratischen Turnvereinen und studentischen Burschenschaften, die angeblich so demokratisch und vorwärtsweisend gewesen wären. Das lassen wir alles aus, das kann man in jedem zweiten Geschichtsbuch mehr oder weniger gut, mehr oder weniger schlecht nachlesen. Viel interessanter für uns ist da schon Georg Büchner, ein Hesse, der auch im Vormärz in Gießen aktiv war und auch in anderen Städten aktiv war. Der hat 1834 ein Pamphlet geschrieben, der Hessische Landbote, der anonym veröffentlicht wurde und eigentlich ziemlich radikal war für die Zeit jedenfalls damals.
Also zu vergleichen mit der heutigen Zeitschrift Radikal, die auch kriminalisiert ist. Kann man das so vergleichen, ja?
Ja, klar, also irgendwie kann man das schon vergleichen.
Ja, vielleicht kriegen ja dann die Leute, die heute die Radikal machen, später auch mal so einen Preis wie den Georg-Büchner-Preis, der sehr anerkannt ist heutzutage, wo kein Mensch mehr daran denkt, was Georg Büchner für ein Mensch überhaupt war.
Mal abwarten. Mal gucken. Jedenfalls, Büchner hat in der Schrift der Hessische Landbote auch richtig fast offen zum Aufstand aufgerufen. Er hat da vor allem an Handwerker und Bauern gedacht. Ob er jetzt Handwerkerinnen und Bäuerinnen mitgedacht hat, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ist auch nicht so entscheidend. Jedenfalls, ist nicht entscheidend in dem Zusammenhang. Jedenfalls hat er keine Fabrikarbeiter erwähnt. Das ist schon typisch und richtig, weil im Großherzogtum Hessen es damals kaum Fabrikarbeiter eben gab.
Es ist bei weitem nicht so betrübend, dass dieser oder jener Liberale seine Gedanken nicht drucken darf, als dass viele tausend Familien nicht imstande sind, ihre Kartoffeln zu schmelzen. Die Vornehme und Reiche wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden ihre eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Vornehme nimmt das Korn und lässt den Bauern die Stoppel. 6 Millionen bezahlt ihr in diesem Land eine Handvoll Leute, deren Willkür euer Leben und Eigentum überlasse ist. Ihr seid nichts, ihr habt nichts, ihr seid rechtlos. Hebt die Augen auf und zählt das Häuflein eurer Presser. die nur stark sind durch eure Arme, die ihr ihnen willenlos leihet. Wenn der Herr euch seine Zeichen gibt durch die Männer, durch welche er die Völker zur Freiheit führt, dann erhebt euch. Ihr wühlet Leben lang die Erde auf, dann wühlt ihr euren Tyrannen ein Grab. Friede de Hütte, Krieg de Paläste!
Die bei Büchner erwähnten Handwerker sind die Gruppe von Menschen, die die gewerbliche Produktion tragen in Deutschland, bis dahin noch Handwerker, vor allem in Sünften. Man kann sagen, dass das Handwerk schon einige Jahre gekriselt hat, dass viele Meister verarmten, Alleinmeister waren und kaum ihren Lebensunterhalt hatten, dass auch Gesellen kaum Chancen auf Meisterstellen hatten und deswegen ewig wanderten. Also rumwanderten, das war ja so ein Teil der Ausbildung. Bei dem Rumwandern auch, übrigens sind sie über Deutschland weit rausgekommen, unter anderem auch nach Frankreich und in die Schweiz und hatten dort Erfahrungen gemacht und mitgenommen von liberaleren Zuständen wie in Deutschland, also politisch liberaler insbesondere, dass mehr genehmigt war, mehr Beteiligungsmöglichkeiten, liberaleres Klima. Da hatten die dann ziemlich viel demokratische Ideen aufgesammelt und 1834 kam es dann auch zu einer Organisation von den Handwerksgesellen, die allerdings angeleitet wurde von politischen Flüchtlingen, die aus Deutschland fliehen mussten. Zwei Heidelberger Privatdozenten, also Wissenschaftler dort. Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, für Deutschland sozialere Zustände, demokratischere Zustände und ein vereinigtes Deutschland zu machen, also durchzuführen oder so, und wollte die politische Vorstellung in Deutschland eben über die wandernden Gesellen verbreiten. Also die kriegen politische Schulung oder sortieren ihren Kopf in Frankreich und in der Schweiz, kommen dann nach Deutschland und verbreiten dann insbesondere über die Übernachtungsherbergen ihre Ideen. Das war eine Struktur, eine Kommunikationsstruktur, die eigentlich nicht zu kontrollieren war von der Obrigkeit und zum Teil auch ganz schön erfolgreich. Also in mehreren Großstädten gab es ganz gute so Verschwörungen, die dann zum Teil auch aufgeflogen sind. Die Obrigkeit und die Bevölkerung hat davon gewusst, aber irgendwie war alles irgendwie suspekt. Sie haben nicht genau gewusst, wie stark das ist und so. Und das hat eine große Angst vor dem Kommunismus ausgelöst, damals schon. Also in 1840er Jahren, wenn man zum Beispiel...
Also sie hatten sich schon kommunistisch genannt.
Sie hatten sich zum Teil kommunistisch genannt. Demokratisch, sozialistisch, kommunistisch und so weiter. Aber Kommunistenangst wurde schon direkt so benannt. Die Angst vor dem Kommunismus nimmt natürlich dann ihren Aufschwung, wenn es dann auch noch einen dezidierten Bund der Kommunisten gibt. Die Gesellenbünde, die Handwerksburschenbünde haben sich mehrfach gespalten und unter anderem ab Mitte der 40er Jahre hat sich dann auch ein Bund der Kommunisten rausgebildet. Der Bund der Kommunisten, da waren auch Marx und Engels an führender Stelle aktiv, die das Kommunistische Manifest geschrieben haben 1847, 48. Das wurde im Februar veröffentlicht, 1848, also kurz vor der Revolution.
Hat sie dann aber nicht unbedingt ausgelöst.
Nee, das war eher, sagen wir mal, Zufall, dass das so kurz vorher war. Aber es hat gepasst.
Ja, die Legende in der DDR hat das, glaube ich, so gerne weitergestrickt.
Ja, das also ist klar, dass eher, sagen wir mal, so die Unruhe da schon Ausdruck gegeben wurde und dass das gepasst hat, aber nicht jetzt auslösend war. In dem Kommunistischen Manifest gibt es zwei ziemlich bekannte Sätze. Am Anfang steht der Satz, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, also dass viele davor Angst hatten. Das ist tatsächlich real. Das ist Realität, die Marx und Engels da beschrieben haben. Und der letzte Satz ist auch sehr bekannt, nämlich der Aufruf, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das ist so ein Wunschgedanke, das hätten sie gern. Das ist das Ziel des Bundes der Kommunisten. Ob und inwieweit es geklappt hat mit dem Bund der Kommunisten, da kommen wir dann in der nächsten Sendung drauf.
Ich glaube, es ist die nächste, ja.
Ja, das zur Arbeiterverbrüderung. Der Bund der Kommunisten spielt da übrigens eine bedeutende Rolle. Also nicht als Bund der Kommunisten, aber die Personen, die dazu gehören. Also das ist so die eine Tradition, die zu der Arbeiterbewegung führt, zu der frühen in 1848, der Handwerksburschenkommunismus. Es gibt aber auch eine ganze Reihe anderer Traditionslinien, die sich auch aus den Aufständen der moralischen Ökonomie rausentwickelt, das, was wir ganz am Anfang hatten. Und Zusätzlich kommt noch dazu, dass es Eisenbahnbauarbeiter, also es, ab so 1835 ist ja zwischen Nürnberg und Fürth die erste Eisenbahn Deutschlands eingeweiht worden und da wird massiv Eisenbahn gebaut. Die Arbeiter, die da zusammenkamen, waren richtig bunter Haufen. Es waren richtig Massen, es waren bis zu 20.000 Arbeiter und Arbeiterinnen, auch Frauen auch weniger, aber auch, die da zusammenkamen. Das waren ziemlich bunte Haufen aus allen möglichen Unterschichten. Das heißt, dass das nur die Arbeiter und Arbeiterinnen, die Leute gemacht haben, die keine andere Überlebensmöglichkeit mehr sahen. Die Baustellen waren ja außerhalb aller Ortschaften, irgendwie auch Wanderbaustellen mehr oder weniger. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass natürlich die Arbeiter und Arbeiterinnen von allen ihren sozialen Bindungen losgelöst waren. Also ein schlesischer Weber, der sich entschlossen hat, Eisenbahn zu bauen in, was weiß ich, im Ruhrgebiet oder sowas, der hat natürlich keine soziale Bindung mehr. Das ist relativ wichtig und weil die sozialen Bindungen weg sind, wird auch den Lohnarbeitskomponente, also dass es Lohnarbeit ist, dass es nicht irgendwie so in Gesamtgefüge mit moralischen Werten und so drin ist, sondern als Lohnarbeit. Das ist dann auch noch relativ wichtig. Ein ganz gutes Zitat vom Sprecher oder so, sogenannter Sprecher von den Eisenbahnarbeiter in Schlesien habe ich gefunden, das eigentlich so das Ganze irgendwie gut zusammenfasst.
Solange wir hier arbeiten, verdienen wir zwar unseren Unterhalt. Wir wissen aber sehr gut, dass wir uns hauptsächlich für die Geldleute abschinden. Wenn die Bahnen fertig sind, können wir gehen, woher wir gekommen sind. Werden wir krank und schwach, können wir uns hinlegen und Kartoffeln kauen, wenn wir sie haben. Oder auf der Miste krepieren. Was schert sich der Reiche darum? Einen Vorteil hat diese Arbeit für uns. Wir sind zu Tausenden zusammengeströmt, haben einander kennengelernt und in den gegenseitigen langen Verkehr sind die meisten von uns gescheiter geworden. Wir haben jetzt verteufelt wenig Respekt mehr vor den vornehmen und reichen Leuten. Sie können es uns glauben. Wenn die Weber nur länger ausgehalten hätten, es wäre sehr bald sehr unruhig unter uns geworden. Die Sache der Weber ist im Grunde auch unsere Sache. Und da an die 20.000 Mann auf den Eisenbahnbaustellen Schlesiens arbeiten, hätten wir wohl auch noch ein Wort mitgesprochen.
Poverty, poverty now, my loom is a-saying all day. Poverty, poverty now, got us too skinny to pay. Poverty, poverty now, keeping one eye on the clock. I know I can guttle when I hear my shuttle go. Poverty, poverty knock.
Up every morning at 5, I wonder that we keep alive. Tired and yawning in the cold morning, it's back to the dreary old drive.
Poverty, poverty knock, my loom is a-saying all day. Poverty, poverty knock, Gaffer's too skinny to pay. Poverty, poverty knock, keeping one eye on the clock. I know I can guttle when I hear my shuttle go. Poverty, poverty knock.
Oh dear, we're going to be late. Gaffer is stood at the gate. We're out of pocket, our wages they'll dock it. We'll have to buy grub on the slate.
Poverty, poverty knock, my loom is a-saying all day. Poverty, poverty knock, gaffer's too skinny to pay. Poverty, poverty knock, keeping one eye on the clock. I know I can guttle when I hear my shuttle go. Poverty, poverty knock.
And when our wages they'll bring, we're often short of a string. While we are frotching with gaffer for snatching, we know to his grass he will cling.
Poverty, poverty knock, my loom is a-saying all day. Poverty, poverty knock, gaffer's too skinny to pay. Poverty, poverty knock, keeping one eye on the clock. I know I can guttle when I hear my shuttle go. Poverty, poverty knock.
Sometimes a shuttle flies out and gives some poor woman a clout. There she lies bleeding, but nobody's heeding. Oh, who's going to carry her out?
Poverty, poverty knock, my loom is a-saying all day. Poverty, poverty knock,
coffers too skinny to pay. Poverty, poverty knock, keeping one eye on the clock. I know I can go to when I hear my shuttle go. Poverty, poverty knock.
Oh dear, my poor head it sings, I should have woven three strings. But threads are breaking and my back is aching. Oh dear, I wish I had wings.
Poverty, poverty, no. Poverty, poverty, no. Poverty, poverty, no. Poverty, poverty, no.
Nach dem schönen Stück von Chumbawamba kommen wir jetzt zu dem Weberaufstand in Schlesien im Juni 1844, der ja schon bei den Eisenbahnbauarbeitern angesprochen war vorhin. Das ist wohl der bedeutendste Aufstand im Vormärz überhaupt, zumindest der bekannteste Aufstand, an dem eine ganze Menge Leute beteiligt waren, insgesamt über 1700 Aufständische, 600 Soldaten, die 4 Kanonen mitbrachten, insgesamt auch 120 Bürger, die in Miliz organisiert waren. Der ganze Aufstand hat nur 4 Tage gedauert und hat sich vor allem an Lohnfragen festgemacht, nämlich im Vormärz, seit 1842 war die Ertragslage für die Textilunternehmer in Schlesien ziemlich schlecht und die haben die schlechten Profite weitergegeben an die Unternehmer, indem sie die Löhne einfach gesenkt haben. Am Anfang Juni 1844 haben dann ein paar Weber beschlossen, die Lohnerhöhung zu erbitten, sind zu dem Unternehmer 20er, dem einen hauptsächlichen Schinder, gegangen. Der hat sie verhöhnt, hat gesagt, wenn ihr kein Geld habt zum Essen, dann fresst Gras, das steht gut in diesem Jahr. Und dann sind sie ziemlich sauer geworden, sind trotzdem nach Hause und am nächsten Tag wiedergekommen und haben, was weiß ich, dem sein Haus völlig auseinandergenommen in mehreren Anläufen, also so, dass zum Schluss nur noch die Wände gestanden sind, also weder das Dach drauf war, der Kamin war weg, die Kassenbücher, ganz wichtig, waren zerstört, der Prunkwagen, den er hatte, ist im Bach gelegen und so weiter.
Vielleicht das mit den Kassenbüchern, muss man noch sagen, dass die wichtig waren. Das bedeutet einfach, dass nicht mehr nachvollziehen werden konnte, welche Schulden die einzelnen Leute wohl bei diesem Unternehmer hatten. Das ist also schon etwas, was weitergehender ist als bloße Rache und Zerstörungswut.
Richtig, das war ein Punkt, der quasi dann ihre Probleme zumindest lösen sollten, also im Ansatz. Das war übrigens kein blindwütiges Toben von denen, sondern die hatten eine ganze Menge von Unternehmern ausgelassen bei ihren Angriffen, haben aber noch einen zweiten am nächsten Tag, bei Dierich heißt er, das ist im Nachbarort da, haben sie auch noch völlig gleichermaßen auseinandergenommen. Als dann Militär aufgezogen ist, ist die Situation völlig eskaliert und so, dass die Weber haben dann die Militärs eingedeckt mit einem Steinhagel und die Militärs mussten sich fliehend zurückziehen, völlig ungeordnet, aber dann waren 600 Soldaten da mit 4 Kanonen, die das dann ziemlich einfach mit Übermacht niedergemacht haben, schlicht. An dem Aufstand ist, seit Dimension ist natürlich schon bedeutend, also die 7700 Leute und die 4 Tage, das ist schon bedeutend. Aber das Hauptsächliche, was daran neu ist und weshalb es so bedeutend ist, dass die Presse sehr breit davon zur Kenntnis genommen hat, dass es also über ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt wurde, was da abgeht, und die Lage der Weber und Weberinnen ist auch bekannt geworden. Das ist das Besondere. In dem Zusammenhang hagelt es dann auch von bürgerlichen und anderen Sozialkritik massiv. Es bilden sich Hilfsvereine. Die Obrigkeit, also reagiert natürlich direkt mit Repression, Militär haben wir ja gesehen, aber dann auch mit Verfolgung von irgendwelchen Oppositionellen, die dann unter irgendwelchen Vorwänden festgenommen, eingekastelt werden. Sie machen sich zum Teil lächerlich. Zensur massiv und Spitzelei, also Überwachung, setzt massiv ein, bringt aber alles nicht zutage, was sie gern wollten, dass das eine kommunistische Verschwörung gewesen wäre, sondern es ist einfach, es war ein Aufstand von Hungernden oder so Menschen.
Ja, da lernt man natürlich auch wieder etwas draus. Und zwar, dass selbst wenn eine kleine Aktion gewesen ist, sie muss pressewirksam rübergebracht werden. Erst dann erlangt sie eine gewisse Bedeutung. Also die Bedeutung wird nicht aus der Tatsache an sich geschöpft, sondern aus der Pressewirksamkeit. Das ist etwas, was wir heute bei politischen Aktionen ja schließlich auch wissen und oft genug auch berücksichtigen müssen.
Das war offensichtlich damals auch schon so. Also wie gesagt, dass die Presseaufmerksamkeit die Bedeutung ausgemacht hat. Man muss dann auch sagen, dass über die Presseaufmerksamkeit auch eine ganze Reihe Folgeaufstände da waren und beispielsweise auch die Eisenbahnbauarbeiter. Allerdings hat alle Änderungen in der Obrigkeit, die Hilfswahlen, so nicht viel gebracht. 3 Jahre später, 1847, nach einer Missernte, kam es zu 50.000 Tode in Schlesien insgesamt. Nachdem der Oberpräsident, also der Regierungschef von der Provinz Schlesien, einen Hilfsaufruf unterschrieben hat, einen privaten Hilfsaufruf, kriegt er Druck vom Innenminister vom Preußischen. Der sagt so grob, dass das irgendwie nicht opportun wäre. Da würde Eindruck entstehen, der Staat hätte nichts gemacht und das wäre schließlich die Rolle der Opposition. Er solle das gefälligst bleiben lassen. Also es paart sich dann insgesamt in der Situation sehr deutlich irgendwie eine tödliche Ignoranz der politisch Herrschenden damals, eben mit der Angst vorm Kommunismus. Das ist dann so die Situation kurz vor der Revolution 1848.
Ja, und welche Auswirkungen die Presse damals hatte, sieht man vielleicht daran, dass Heinrich Heine auch im Nachhinein ein Gedicht geschrieben hat, was dann später auch die Schmetterlinge 1977 vertont haben. Zu einem Teil der Geschichte, und zwar eigentlich zur Hälfte der Geschichte, die sonst in der Geschichtsschreibung immer sehr wenig Niederschlag findet, und zwar die Geschichte der Frauen. Wir wollen uns jetzt hier in dieser Folge ein bisschen was damit beschäftigen, um einfach mal die Dimensionen aufzuzeigen, aber die nächste Folge wird sich ausschließlich nur um die Geschichte spielen, die die Frauen in der 1848er Revolution gespielt haben.
Manchmal reden sich Historiker raus und meinen, dass Frauen mitgemeint sind. Wenn man es nicht nennt, sind sie nicht mitgemeint, unsere Ansicht. Aber es gibt natürlich ganz klar in den Unterschichtsaufständen damals, also um die Zeit, wo es uns geht, erste Hälfte 19. Jahrhundert, waren Unterschichtsfrauen genauso an den Protesten, Aufständen, Tumulten beteiligt wie Unterschichtsmänner auch. 1790 in Rostock zum Beispiel wurde in dem Bericht keine Frauen erwähnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Begriff Pöbelfrauen mitgemeint sind, also Unterschichtsfrauen mitgemeint sind. Wir haben auch angedeutet, dass Frauen in diesen Aufständen ziemlich initiativ und aktiv waren. Ein Beispiel, wo fast ausschließlich Frauen beteiligt waren, weshalb auch die Geschichtsschreiber, also der Chronist damals, ein Pfarrer Scherer, das nicht verheimlichen konnte, wollen wir kurz anführen, nämlich einen Aufstand 1817 in Mainz. Es war eine Missernte vorweggegangen, es kam zu Teuerungen und die Lebensmittel waren unbezahlbar auf dem Markt. Die Frauen, die auf den Markt gegangen sind, haben nun von den Händlern einfach niedrige Preise eingefordert, haben gesagt, ihr müsst die Preise runtersetzen. Als die darauf nicht eingegangen sind, haben die Frauen eben die Waren platt gemacht, also zertrampelt, die Kartoffelsäcke aufgemacht, die Bohnen, das Gemüse durcheinander gebracht und so. Und die Ruhe und Ordnung, die Geliebte, konnte wiederum nur mit Militär hergestellt werden.
Wohlgemerkt, da ist auch wieder anzumerken, dass hier nicht einfach die Sachen einfach geklaut wurden, sondern sie wurden einfach aus moralischen Gründen zerstört, nach dem Motto, was sie uns nicht zu vernünftigen Preisen geben wollen, sollen sie auch nicht mehr behalten.
Wie gesagt, der Aufstand war jetzt, das ist dann schon ein bisschen seltener, fast ausschließlich von Frauen getragen, aber es gibt auch prominentere Beispiele. Feministische Historikerinnen zum Beispiel schätzen, dass in dem Weberinnenaufstand, in dem Schlesischen, den wir gerade besprochen hatten, etwa 50% Frauen beteiligt waren. Das kommt aus den Berichten fast gar nicht raus, aber wenn man zum Beispiel die Totenlisten durchguckt von den 12 Toten, findet sich zum Beispiel auch eine Frau drunter, also die war auch in vorderster Front gestanden. Im Prinzip ist es auch ganz normal, dass die Frauen da so beteiligt waren wie Männer. Immerhin haben die Lebensrealitäten gleich ausgesehen. Im Textilbereich insbesondere bei der Heimarbeit haben Männer wie Frauen die gleiche Arbeit gemacht. Es kam sogar zu Rollentausch teilweise, wenn die Frau die bessere Spinnerin, die bessere Weberin war.
Ich würde sogar sagen, dass in manchen Bereichen mit Sicherheit die Auswirkungen der Armut auch bei Frauen etwas schwerer lastet als bei Männern, weil sie meistens sich nebenbei auch noch um den Haushalt gekümmert haben.
Ja, das war der eher übliche Fall, aber wie gesagt, es kam schon auch mal vor, dass Männer die Hausarbeit gemacht haben, das war dann schon auch normal. Aber nicht nur bei denen, wo die Lebensrealitäten so ähnlich waren, kam es zu Protesten und Tumulten, Aufständen, sondern auch, wie gesagt, die Frauen, die auf dem Markt eingekauft haben in Mainz, zeigt ja, dass die auch nicht einfach alles hingenommen haben und das brave Hausmütterchen gespielt haben. Sehr viel mehr an der Stelle ist wohl nicht sinnvoll, zu den Unterschichtsfrauen im Moment zu sagen. Wir kommen noch zum anderen Punkt, nämlich zu den bürgerlichen Frauen und adligen Frauen. Da lag es natürlich ein bisschen anders. Von denen wurde schöngeistige Unterhaltung und so erwartet für sich selbst, also zum Beispiel Stricken, Nähen, Dachschindeln, Zellen auf dem Nachbarhaus und solche Sachen wurde da gefördert. So gerade noch okay war ein soziales Engagement im Armviertel nebendran oder irgendwie so. Das ist dann auch der erste Ansatz, wo bürgerliche Frauen und ein paar adlige Frauen so Emanzipationsimpulse, Ansätze gekriegt haben. Nämlich haben sie dann Armut mitbekommen und gesehen. Zum Beispiel die Luise Otto, das ist eine Frauenrechtlerin, auch im Frühmärz, noch später sehr, Vormärz natürlich auch später noch sehr wichtig, hat auf einer Reise durch Schlesien gesehen, dass die Frauen in den Weberdörfern noch ärmer sind und noch schlechter dran sind wie die Männer. Also das ist dann so traditionelle patriarchale Strukturen, dass Männer zuerst das Stück Fleisch kriegen und Frauen zuletzt und so. Aber auch Bettina von Arnim, eine ganz berühmte romantische Schriftstellerin, hat in Berlin in einer Cholera-Epidemie in der Vorstadt gearbeitet und zieht ihre Schlüsse daraus, hat es zum Beispiel im Dialog 1843 festgehalten.
Was ist der Staat dem Volk? Ein herrischer Sklavenhändler, der Tauschhandel mit dem Volk treibt und ihm damit Knechtsinn einquält. Einer, der Machtsprüche über das Volk verhängt und sein darbendes, angefochtenes, tausendfach geärgertes Herz in den Sumpf Frömmel der Moral versenkt. Einer, der über dem aufstrebenden Geist des Volkes den Saschdeckel zuschlägt oder auch mit dem Halsband eines Hundes die Kehle ihm zuschnürt. Das ist der Staat.
Der zweite Ansatz war wieder mal die Französische Revolution. Dort hat insbesondere die berühmte Frauenrechtlerin Olympe de Gouges gewirkt, öffentlich bekannt geworden. Und zwar hat sie zum Beispiel schon in den 1790ern nachgewiesen, dass die Menschenrechte eben nicht geschlechtsneutral sind. In dieser Tradition standen ganz viele spätere Frauenrechtlerinnen, zum Beispiel auch Flora Tristan aus Frankreich, die versucht hat, Arbeiter und Arbeiterinnen gemeinsam zu emanzipieren, gemeinsam aus ihrem Los zu befreien.
Ich klage die Rechte der Frauen ein, weil ich überzeugt bin, dass alles Unglück dieser Welt aus dem Vergessen und der Missachtung folgt, mit der man bisher die natürlichen und unveräußerlichen Rechte der Frauen behandelt hat. Das Verhältnis zwischen dem Herrn und der Sklavin ist belastet durch die Schwere der Kette, die sie beide miteinander verbindet. Da, wo der Mangel an Freiheit fühlbar wird, kann es auch kein Glück geben. In eurem eigenen Interesse, Männer, zur Verbesserung eurer eigenen Situation, ihr Männer. Schließlich, im Namen des allgemeinen Wohls, fordere ich euch auf, für die Rechte der Frauen einzutreten und sie bis zu ihrer Verwirklichung, wenigstens im Prinzip, anzuerkennen.
Die Erkenntnis also, dass die Freiheit von Männern niemals auf die Freiheit von Frauen gehen darf oder soll oder so, ist also auch schon über 150 Jahre alt.
Und immer noch verdammt aktuell.
Allerdings. Zu ähnlichen Ergebnissen wie in Frankreich kam auch die Frauenrechtlerin in Deutschland, die vorher schon mal benannte Luise Otto, die sich selbst als soziale Demokratin oder sozialistische Republikanerin bezeichnet, antwortet 1843 auf einen Aufruf einer sächsischen Zeitung. Robert Blum hat da gefragt, Robert Blum ist ein berühmter Mensch später auch in der Revolution, hat da gefragt, ob Frauen denn sich beteiligen sollten an der politischen Arbeit oder ob sie das nicht sollten. In ihrer Antwort, hat ihren Höhepunkt, ihren Abschluss im folgenden Zitat.
An der Stellung, welche die Frauen in einem Lande einnehmen, kann man sehen, wie dick von unreinen Nebeln oder wie klar und frei die Luft eines Staates sei. Die Freiheit der Frauen dient als Barometer der Freiheit in einem Staat überhaupt.
Es gab natürlich sehr viel mehr Frauenrechtlerin. Ich darf vielleicht noch auf Louise Aston verweisen, die ihre inhaltlichen Ansprüche auch im Lebensstil umgesetzt hat. Nach ihrer Scheidung ist sie 1844 nach Berlin gegangen und hat dort das Leben genossen. Da hat sie auch öffentlich geäußert, dass sie an keinen Gott glaubt, dass sie die Ehe irgendwie Banane findet und nur zur Ausbeutung von Frauen da wäre. Sie ist öfters in Männerkleidung rumgelaufen, hat Zigarre geraucht und hat in der Hibbelschen Weinstube, das war ein Treff von Berliner Linken, öfters sich aufgehalten. Das war natürlich eine unerhörte Provokation für die Bürgerlichen in Berlin, das schließlich auch dazu geführt hat, dass sie 1846 ausgewiesen wurde.
Mal wieder sehr aktuell, heute werden Leute, Ausländer, auch ausgewiesen, die sich politisch engagieren.
Außerdem hat Louise Aston, das ist vielleicht auch wieder aktuell, fast keine Solidarität damals erfahren, von fast keiner Seite aus.
Ja, das ist auch mal wieder sehr aktuell. Ich denke mal, damit wollen wir die Sendung für heute beenden. Wir haben euch sehr viel Informationen geliefert, aber damit wollen wir uns nicht von 1848 verabschieden. Wie wir am Eingangs schon erzählt haben, werden wir auch noch zwei weitere Folgen haben. Die nächste Folge wird sich mit den Frauen und 1848 beschäftigen. Die dritte Folge wird sich mit den Frauen beschäftigen. Die nächste wird sich mit der Arbeitersolidarität bzw. der beginnenden Arbeitersolidarität beschäftigen. Und die letzte Folge zu 1848 wird sich beschäftigen mit den Folgen von 1848, sowohl von oben als auch von unten. Ja, damit wollen wir aber natürlich nicht aufhören mit der Geschichtssendung. Wir werden weitermachen. Das versprechen wir euch.